Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen Thomas, Hallöchen.
Ja, moin moin, ne?
Ja, wir sind ja schon früh aufgestanden. Zumindest ich bin früh aufgestanden.
Ja, okay, wer steht nicht früh auf von uns zweien?
Naja, ab und zu schlafe ich doch schon mal länger. Da gönne ich mir doch mal am Wochenende bis 8:30 oder 9 Uhr zu schlafen. Aber das ist natürlich auch mal eine Frage der Perspektive. Viele sagen, naja, das ist ja nicht ausschlafen, aber für mich ist das schon ausschlafen.
Ja, ich sage immer, 14 Stunden Schlaf sind 14 Stunden Schlaf.
Ich bin froh, wenn ich auf 6 oder 7 komme.
Ja, alle 8 ist schon viel, ne?
Also 8, ich glaube, 8 Stunden habe ich in den letzten 10 Jahren nicht mehr am Stück geschlafen. Also das ist schon lange her. Aber im Alter braucht man ja auch nicht so viel Schlaf.
Oh, die Bettflucht. Ich
Da
wieder drauf an. Ach, nee, so alt bist du noch gar nicht.
Du, ich stehe kurz vor der 5.
Ja.
Davor.
Oh. Junger Padawan.
Ja. Da habe ich auch mit zu knacken, wenn erstmal die 5 davor steht. Oh. Das ist
eine Zahl wie jede andere.
Also bei der 3 hatte ich Probleme, bei der 4 eigentlich gar nicht so, aber bei der 5 werde ich wieder Probleme haben. 3 und 5
Also bei mir ist es ja schon wieder ein paar Jährchen her, aber so wie ich mich zurück erinnere, hatte ich mit der 3 gar kein Problem. Ich hatte so Mitte 20 ein Problem.
Nee, das ging eigentlich.
Aber auch nicht unbedingt wegen dem Alter, sondern mit dem, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, bis dahin zu erreichen. Das war eigentlich so eher das Problem.
Ja gut, das hatte ich mit 40, weil bei mir war ja die magische Grenze, mit 40 will ich aufhören zu arbeiten.
Ja, ach mein Gott, also wenn es da, nee, das sind ja so Ziele, das war mir auch damals schon klar, wenn es klappt, ist es schön, aber das war schon damals klar, dass das so mit dem, was ich halt mache, was ich berufstechnisch einschlage und wie ich auch Bock habe, mich irgendwo aufzureiben an Arbeit, dass das realistisch nicht zu erreichen ist. Und wie gesagt, das war mir damals schon klar. Nee, aber man hatte ja doch gerade auch in seiner Jugend und Schulzeit und so, hatte man doch so ein paar Ideen und Träume. Und wie gesagt, wie sich das abgezeichnet hat, dass sich das so nicht erreichen lässt, oder zumindest mal nicht in dem Zeitplan, da hatte ich ein Problem mit, ja. Und das war so, wie gesagt, so ungefähr Mitte 20. Aber danach, nö. Und je älter ich werde, umso weniger habe ich ein Problem mit irgendwas. Klar, da kommen dann wieder so andere Alterssachen dazu, wie ja, zu laute Kinder, die spielen und so ein Kram. Nee, war jetzt ein Scherz, aber wie gesagt, da gibt es ein paar andere Sachen, über die man sich aufregen kann. Ja, okay. Aber ansonsten, mein Gott, auf vieles hat man doch sowieso keinen Einfluss. Von daher, was soll ich mich da aufregen?
Ich glaube, diese Gelassenheit, dass man auf viele Dinge keinen Einfluss hat, die muss man jetzt einfach so hinnehmen und sagen, ja, mein Gott, das ist so, ich habe da keinen Einfluss drauf. Ich kann die Welt nicht retten in meiner Position, und man muss halt sehen, dass man, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch, aber man muss halt sehen, dass man seine Schäfchen ins Trockene bringt.
Genau, ich muss gucken, dass es mir, meiner Familie, also mir und meiner Frau, ja, und wie gesagt, der Familie, ja, dass es uns gut geht.
Ja.
Dass wir auch, wenn mal die Rente irgendwann kommen sollte, dass das halt alles relativ einfach über die Bühne geht, ja, beziehungsweise man danach auch einen gewissen Lebensstandard noch halten kann. Das ja, aber ansonsten.
Ja.
Sorry, ob mein Arbeitgeber jetzt 5% mehr Rendite macht im Jahr. Sorry, das geht mir so am Hintern vorbei. Ich mache meinen Job. Ich bin das Rad in dem Getriebe, ja. Ich guck zu, dass ich gut geschmiert laufe, und das war's. Aber alles andere, wie gesagt, da habe ich auch eh keinen Einfluss drauf. Und sei das jetzt in der Firma, ja, oder sonst generell irgendwo, wie gesagt, ich guck, dass ich das, was ich machen kann, mache, ja, dass es gut läuft. Und mein Gott,
ja,
und mein Nachbar jetzt sich einen Porsche gekauft hat, das ist mir doch egal.
Auch du, wenn sich mein Nachbar einen Porsche kauft, dann sage ich Gratulation, denn ich freue mich dafür, dass er sich das
oder so hat. Ja, aber wie gesagt, was soll ich mich so aufregen?
Ja,
irgendwo hat er ja, wie gesagt, entweder hat er hart gearbeitet, hat gespart, ja, oder was weiß ich, ja, von mir aus hat er es auch geerbt, ja, ist mir auch wurscht. Ist ja schön, wenn er sich den Traum erfüllen kann, aber was soll ich mich da?
Nein.
Sollte ich mich damit vergleichen oder aufregen oder so?
Ich sage immer, man muss auch gönnen können und das genau. ist alles, alles Karma, weil wenn ich neidisch bin und wenn ich missgünstig bin und so, das kommt alles zurück. Also ich finde das toll, wenn jemand sich seinen Lebenstraum erfüllen kann und wenn er sich sein Auto kaufen kann, was er haben möchte oder andere Dinge, die er haben möchte, das finde ich super. Und genauso möchte ich es auch, wenn ich mir irgendwas leisten kann, dass andere Leute nicht neidisch sind.
Das ist halt das andere wieder.
So,
ne? Aber das ist mir auch egal.
Ja, aber...
Sollen sie doch reden, ist mir doch wurscht.
Ja.
Deswegen, ich weiß ja, was ich leisten musste, um mir das zum Beispiel leisten zu können. Ja. Und wie gesagt, was andere da denken, ist mir doch wurscht.
Ja, das ist richtig. Aber es ist natürlich schon schöner, wenn man weiß, es wird einem gegönnt oder dass man halt nicht so missgünstig betrachtet wird, sage ich jetzt mal. Ja, das ist das Einzige, was ich in den Staaten wirklich von der Mentalität her sehr, sehr gut finde, zumindest in sehr vielen Landesteilen, dass da diese Neidgesellschaft nicht so regiert wie bei uns. Da kriegt man noch einen Daumen hoch, wenn man mit einem Porsche durch die Nachbarschaft fährt oder wird noch positiv angesehen.
Ja, die Frage ist halt, was dann hintenrum wieder. Weil dieses Fake-Freundliche zuerst mal nach vorne,
das
ist ja immer so ein Ding, ja. Also,
ja. Ja, das stimmt.
Wenn du in der Gemeinde mal angekommen bist oder so, okay, aber.
Ja. Naja. Gut. So ist es. Jetzt sind wir wieder ganz weit abgedriftet. Aber gut, das können wir ja
auch
gut. Off-Topic können wir gut. Aber ich habe gemerkt, dass auch mittlerweile sehr viele andere Technik-Podcasts einen sehr, sehr großen Off-Topic-Teil in ihrem Content haben, was früher gar nicht so der Fall gewesen ist. Entweder haben wir jetzt einen Trend ausgelöst oder es ist Zufall, weil wir haben schon seit Jahrzehnten, würde ich sagen, sehr viel Off-Topic bei uns im Podcast und mittlerweile merke ich auch, dass marktbegleitende Formate dementsprechend sehr viel Off-Topic mit einstreuen. Na gut, warum auch nicht?
Ich habe da nichts gegen.
Nee, ich auch nicht. Ist mir nur so aufgefallen. Ist super, wenn die das machen.
Das Einzige, was mir jetzt leider aufgefallen ist, die letzten Monate im Prinzip schon, ist, dass ich leider sehr wenig Zeit habe für Podcasts oder so.
Mhm.
Dass sich das wirklich nochmal so auf die Hunde runter oder so reduziert.
Mhm.
Und aber dafür wird das Backlog immer größer. Also man hat, also ich habe immer was zu hören. Egal, ob da mal irgendeiner eine Urlaubspause einlegt, ja, von dem Podcast oder aber da vielleicht auch Content dabei ist oder Folgen, die mich gar nicht interessieren. Es gibt genug anderes zu hören. Da hat sich so viel angesammelt.
Ja, im Moment ist auch sehr, sehr viel Urlaubspause dementsprechend bei sehr vielen Podcast-Formaten. Das ist korrekt. Es ist jetzt so weit gekommen, dass ich noch einige Formate neu dazugenommen habe, damit ich die Sommerlochpausen stopfen kann. Ja. Und ich bin ja dann auch so akribisch, dass ich dann auch alle alten Folgen dann nachhöre, damit ich dann auch so ein bisschen die Running Gags mitbekomme, weil es bringt ja nichts, wenn du dann irgendwann bei einem Format einsteigst und die referenzieren auf irgendwelche anderen Dinge und du bekommst das nicht mit. Deswegen bin ich dann auch so, ich höre den ganzen anderen Kram dann nach und das kann je nach Podcast sehr viel Arbeit bedeuten oder sehr viel Zeit bedeuten.
Sehr viel Zeit dann, ja. Wobei, je nachdem, wenn man wie gesagt, ein Viertel, anderthalb Geschwindigkeit, ja, je nachdem, wie halt auch die Sprache oder der Rhythmus ist von denjenigen, die den Podcast machen, kann man ja auch mal vielleicht an der Geschwindigkeit ein bisschen was zugeben, ja. Das funktioniert ja auch meist sehr gut. Zurückhören, da bin ich dann auch wieder so jemand, der dann vielleicht mal in die Shownotes reinguckt oder vor allem halt die Folgentitel. Ob da irgendwo was dabei ist, was einen noch interessiert, ja, dass man da nochmal reinhört. Aber gerade wenn ein Podcast schon sehr viel hat und ich eventuell spät einsteigen sollte, alles nochmal nachhören, nee, sorry. Da fehlt mir die Zeit. Selbst auf zweifacher Geschwindigkeit fehlt mir die Zeit, dass ich das alles noch nachholen könnte.
Ja, ich habe ja die glückliche Situation, dass bei mir immer nebenbei was laufen kann, sage ich jetzt mal. Das kann nicht jeder. Das ist so. Ich sitze ja alleine in meinem Büro. Da kann ich dementsprechend machen, was ich möchte.
Ja, das ist bei, als ich ein Homeoffice machen konnte, ja, war das ja bei mir auch der Fall. Aber wenn ich einen Podcast höre, will ich auch den Podcast hören. dann geht das nicht unbedingt so gut, wenn ich nebenher noch am Arbeiten bin.
Ja, ich sag ja mal, das kommt bei mir ganz auf die Tätigkeit an. Wenn ich jetzt irgendwie stupide eine Rechnung schreibe, sage ich jetzt mal, weil das sind teilweise immer die gleichen Vorgänge und weil es fortlaufende Tätigkeiten sind, die ich da in Rechnung stelle, das ist jetzt kein...
Genau, wenn man sich da mal im Rechnungsbetrag vertippt, ach mein Gott.
Nee, das sind ja teilweise immer die gleichen Beträge. Da kommt es ja nur auf das Datum und ja, auf das Datum kommt es dann an. Rechnungsnummer wird sowieso fortlaufend automatisiert vergeben vom Programm. Also da kann man nicht sehr viel verkehrt machen. Ja. Aber wie gesagt, im Moment ist ja leider die Aufgabe der Rechnungsschreiberei auch sehr in den Hintergrund getreten bei der jetzigen Auftragslage.
Ein bisschen dürr, ja.
Ja. Also von daher, naja, egal.
Genau, egal. Aber apropos Rechnung.
Das ist eine gute Überleitung. Da geht's auch um Zahlen beim ersten Thema. Mhm. Ja, und wie gewohnt, auch aus Tradition heraus, behandeln wir dieses Thema jetzt nicht so ausgiebig, weil es ist ja auch schon ein bisschen langweilig geworden, in Anführungsstrichen. Für Apple nicht. Für Apple ist es immer wieder schön, diese Zahlen zu erreichen. Wir haben mal wieder, und die Betonung liegt auf mal wieder, ein Rekordquartal, das dritte Geschäftsquartal 2026. Das fiskalische Quartal, nicht das kalendarische, das muss man immer dazu sagen, hat einen Umsatz von 109,4 Milliarden. Das sind 3 Monate. Ja, kann man gar nicht oft genug sagen.
Das muss man sich mal immer wieder vor Augen führen, was das für Summen sind. Ja,
das ist so. Und das bedeutet, wir haben 16% mehr als Umsatz als im Vorjahreszeitraum. Und das ist ein neuer Rekord für ein Juni-Quartal. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Und der Nettogewinn stieg um 27%, also Reingewinn auf 29,8 Milliarden US-Dollar. Das ist auch der Hammer. Und immer wenn ich diese Quartalszahlen sehe, da denke ich immer, wie lange kann das noch gut gehen? Wann wird auch Apple irgendwann den Peak erreicht haben und wann wird es bergab gehen? Das ist das Erste, was mir immer einfällt, wenn ich das so vor mir sehe, diese ganzen Zahlen.
Ja, okay, wenn du dir den Aktienkurs mal anguckst, hast du ja den Dip jetzt gerade gehabt.
Ja, das stimmt, ja. Aber das...
Aber das ist ja wieder Analysten und was die erwartet haben, beziehungsweise was der Markt erwartet hat. Ja, das ist ja nochmal ein anderes Thema als das, was Apple tatsächlich geliefert hat. Dann kommt ja der Ausblick gerade noch dazu. Ja, deswegen halt ja auch dann, wie gesagt, das Nachgeben vom Kurs jetzt, gerade die Tage oder nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen. Aber ansonsten mit den Zahlen, die sie da bekannt gegeben haben und auch gerade, wie sich der Mac und iPhone entwickelt haben, das...
Ja, also ich habe auch genau diese 3 Zahlen mal rausgeschrieben. Der Mac hat einen Plus von 29%, das iPhone von 22% und in das einzige Sorgenkind, das ist die komplette iPad-Sparte, die haben nämlich ein Minus von 6% eingefahren. Ja, das iPad. Ich weiß nicht, wann ist es endlich mal das Zeichen für Apple, dass sie da ein bisschen mehr innovieren müssen, was das Betriebssystem anbelangt, etc. Ich weiß nicht, ob das auch das ein ausschlaggebende Punkt ist für diese negativen
Ja, das Problem ist halt, du kannst an der Hardware kannst du kaum irgendwas noch machen. Was willst du da groß noch? Irgendwie weiter Sensoren reinpacken oder so ein Kram, ja, das bringt ja nichts. Wenn, dann kannst du ja wirklich eventuell über den Formfaktor, ja, dass du da nochmal guckst. Ja, was könnte eventuell am Markt noch funktionieren? Oder aber gerade über das Betriebssystem, ja. Dass du da sagst, ja, da kannst du was machen, ja. Aber ansonsten, das iPad, legen wir es mal großzügig aus und sagen, das stagniert. Ja, das lebt einfach so vor sich hin.
Ja, obwohl aber, 6% sind 6%.
Ja, ich sag ja, wir legen es großzügig
aus. Ja, es ist schon... sehr großzügig ausgelegt.
Ja, wobei bei Mac und iPhone muss man halt auch mal gucken, wie sich das nächste Quartal sich entwickelt. Wahrscheinlich waren da auch einige dabei, die halt jetzt vor der Preiserhöhung oder vor den, gerade auch mit den Updates, ja, und du weißt nie, wie sich die Preise entwickeln. Und Apple hat ja Preiserhöhungen ja auch angekündigt, beziehungsweise wir haben es ja auch schon gesehen.
Naja.
Wie sich da, oder beziehungsweise halt jetzt nochmal zugegriffen, ja, beziehungsweise den Kauf vielleicht etwas vorgezogen. Deswegen mal gucken, nächstes Quartal, aber mein Gott, auch die Aussichten, die Apple da ja angekündigt hat, sind ja auch nicht so schlecht. Also von daher, alle die Erwartungen, die sie haben ins nächste Quartal, also von, ja.
Ja, das ist korrekt. Und im Prinzip ist ja meine Hoffnung sehr groß, dass es den Konzernen auch weiterhin gut gehen wird. Ich setze ja sehr große Erwartungen in unseren Maschinenbauingenieur Turnes, dass da endlich mal wieder einer an der Spitze ist, der aus dem technischen Bereich kommt und der das im Blut hat, mehr oder weniger. Und das ist ja eigentlich für mich persönlich ein sehr großer Hoffnungsträger. Das klingt jetzt so, als ob es Apple schlecht gehen würde, aber dass Apple wieder so ein bisschen mehr Innovation bringt. In den letzten Jahren ist das doch alles so ein bisschen Dienst nach Vorschrift gewesen, ne? Alles das, wo sie hingedrängt haben, Innovationen zu bringen, das ist, wenn man jetzt ganz krass das ausdrücken mag, ein Flop geworden. Die Vision Pro, das ist, wenn man es jetzt mal ganz drastisch ausdrücken will, im Massenmarkt oder in der Massenwahrnehmung ein Flop. Ja? Und ich glaube, das hat sich Tim Cook auch anders vorgestellt, dieses Projekt.
Ja, gerade die Vision Pro ist ja mit das beste Beispiel. Das ist ein Oder sagen wir, es ist kein Produkt, was im Konsumermarkt einfach bei Apple so angekommen ist.
Ja, so ist es.
Ja, wobei alleine schon vom Anschaffungswiderstand her hätte man das eigentlich auch ein bisschen besser sehen können. Aber
ja, aber ich sage ja immer wieder, wenn dieses Gerät so viel Mehrwert geboten hätte und so viel Benefits dem Endkunden geboten hätte, wäre der Preis fast schon zweitrangig gewesen. Ich glaube, der...
Ja, das Problem, was du bei der Vision doch hast, ist, dass sie in der Nische, wo sie funktioniert, sehr gut aufgenommen wird.
Ja, klar, aber das ist im Business-Bereich.
Und man da auch Updates gegenüber auf jeden Fall halt aufgeschlossen ist, weil man da auch eventuell gerne mehr Leistung hätte, ja, keine Ahnung, nochmal bessere Displays, wie auch immer. Aber wie gesagt, in dem Anwendungsbereich, ja, oder in der Nische, wo sie seinen Platz gefunden hat, ja, aber da hast du auch wieder den Vorteil, dass da eventuell oder in vielen Fällen der Preis keine Rolle spielt.
So ist es.
Oder eine untergeordnete Rolle spielt.
So ist es.
Aber deswegen ja auch eben meine Bemerkung in Bezug auf den Konsumerbereich, da hast du einfach gerade im Vergleich zum Wettbewerb nicht die Abgrenzung oder den Vorteil oder die Killer-Applikation, wo du sagen kannst, das rechtfertigt den Preis. Ist einfach nicht.
Ja, und ich meine, wir haben ja in den letzten Wochen immer mal wieder großartige Hitzewellen gehabt, im Süden mehr als bei uns hier in der Mitte Deutschlands oder auch im Norden, auch weniger. Aber das ist ja auch kein Produkt, was ich gerade jetzt im Sommer lange tragen kann. Du hast da ja nur eine wahnsinnig große Wärmeentwicklung, wenn du das Ding trägst. Und im Sommer ist es natürlich noch wesentlich massiver, das Ganze. Das kommt noch dazu. Es ist ja auch nicht ergonomisch, das ganze Gerät. Ja. Also ich glaube schon, dass so das Produkt Glasses, was ja Apple anvisierte und was ja angeblich, wenn man ja Gurman Glauben schenken mag, 2027 auf der WWDC vorgestellt werden soll, vielleicht das bessere Produkt ist für den Massenmarkt. Und dass das, glaube ich, für Apple erfolgreicher sein könnte in der breiten Masse, als das Vision Pro Produkt, zumindest so, wie es im Moment dargereicht wird. Ja, bin ich gespannt.
Ja, können wir sein. Nur bis dahin fließt auch nochmal eine Menge Wasser. Aktuell ja leider nicht.
Ja, ich wollte es gerade sagen, im Moment weniger.
Ja. Wie heißt es schön, viel Wasser den Rhein runter? Momentan, wie du schon gesagt hast, leider ja nicht. Ja, es ist verdammt wenig, gerade auch für die Jahreszeit. Auch wenn es hier gerade heute bei uns nochmal geregnet hat.
Ja, aber ganz minimal bei uns.
Ein paar Tropfen, das macht den Kohl ja unentfernt. Ja.
Das ist nicht der Rede wert. Wir bräuchten so mal wieder so
bei uns
einen schönen Landregen und das über ein paar Stunden, ein paar Tage hinweg, aber auch wohl dosiert, jetzt nicht in
Ja,
Form
genau,
von,
weil der Boden ist viel zu trocken.
Ja, er muss es mal einweichen.
Wenn da jetzt sintflutartig was runterkommt, das kann der gar nicht aufnehmen.
So ist es. Aber man bekommt ja immer das, was man nicht haben möchte. Es ist leider so.
Ja.
Man bekommt immer das, was man nicht haben möchte. Das sagt sich eventuell auch die Firma Samsung. Und,
okay.
Und sagt jetzt, naja, das erste Tree Fold, das ist ja so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen gefloppt, weil Samsung hat es ja aktiv gestoppt und hat jetzt nicht unbedingt auf den Markt reagiert, weil sie haben das Ding ja so schnell gestoppt, da konnte der Markt eigentlich gar nicht großartig drauf reagieren. Und das Produkt wurde ja auch noch nicht einmal global ausgerollt. Also dieses Threefold hat ja nur einige Märkte gesehen oder die Märkte haben oder die, einige Märkte haben nur dieses Gerät gesehen. Und Samsung sagt sich jetzt, naja, dem Ganzen geben wir jetzt nochmal eine zweite Chance wollen die dritte Generation nächstes Jahr dann rausbringen. Oder besser gesagt, ja, nächstes Jahr. Wir sind ja nächstes Jahr schon 2027, richtig? Richtig, genau. Marktstart soll 2027 sein. Und sie wollen im Endeffekt an dem Gerät anknüpfen, was es schon einmal kurzzeitig gab, 10 Zoll. Sind circa, also im aufgeklappten Zustand, sind dann circa 25 cm Display-Diagonale, OLED-Display. Ja, und da will man dann nochmal ansetzen und das soll dann wohl auch global ausgerollt sein oder werden, mit höheren Produktionsstückzahlen etc. pp. Naja, das ist die Frage.
Also ich denke, man kann da schon mal gespannt sein, gerade nachdem wir ja das aktuelle Line-Up gesehen haben, mit dem Flip, dem Fold und dem Ultra.
Ja.
Kann man gespannt sein, ob sich am Formfaktor von dem Tree nochmal was tut.
Hm.
Weil 10 Zoll Diagonale sagt ja noch nichts über die, über das Seitenverhältnis.
Richtig, ja.
Von daher, ob das dann aufgeklappt auch wieder, keine Ahnung, 16 oder 21 zu irgendwas, ja, oder beziehungsweise dann mehr in die 4:3 oder ähnlich gehen soll, bin ich mal gespannt. Ich würde ja hoffen, dass es eventuell so zwischen vielleicht dem Fold und dem Ultra liegt, ja, was so die Maße betrifft, damit du da halt vom aufgeklappten Display her vielleicht da eher wieder so, halt so ein Zwischending einfach hast, ja. Aber da muss man mal abwarten. Das Threefold war aufgeklappt, ja, dadurch, dass es ja die drei Displays waren eigentlich gar nicht mal so schlecht vom Formfaktor her. Vor allem sind sie ja jetzt noch mal ein Stückchen weitergekommen, auch gerade was jetzt so die Gestaltung oder die Dicke der Geräte betrifft, ja. Mal gucken, aber das könnte eventuell noch mal ganz spannend werden, ob sie wirklich bei dem alten Formfaktor bleiben oder da noch mal was dran tun, ja, ob sich da was verändert. Und dann ganz klar preislich. Das dürfte sich ja nochmal über dem Ultra positionieren, sehr wahrscheinlich.
Ja, klar, ja.
Und da wissen wir ja, wo das liegt, ja, das ist dann auch nochmal so eine Ansage. Okay, kann man machen.
Ja, aber ich prognostiziere mal, die Ultra-Preise sind ja auch im Markt im Moment schon gesunken und auch die Fold 8-Preise sind schon gesunken. Also da haben wir ja schon sehr ordentliche Rabatte gesehen. Wahrscheinlich so hohe Rabatte, wie wir in der ganzen Produktlaufzeit von einem Apple Fold niemals sehen werden. Und das schon in den ersten paar Wochen. Also das ist ja wahnsinnig, was da im Moment angeboten wird. Und das ist ja bei Samsung ein Phänomen, was wir schon lange beobachten. Und ich sag mal, das wird dann auch bei dem Tree Fold dann irgendwann passieren, früher oder später, dass wir da relativ gute Preise sehen werden im Markt oder sehr gute Kombinationspreise. Bekommst du dann noch eine Galaxy Watch dazu oder irgendwas gebundelt oder keine Ahnung. Also da gibt's ja mehrere Möglichkeiten. Ja, also da passiert ja bei Samsung immer so einiges und auch was die Carrier dann mit Samsung veranstalten, speziell O2 macht ja viel, 1&1 macht ja sehr viel mit Samsung. Also bei Samsung gehe ich preistechnisch immer relativ entspannt ran, was ich bei Apple nicht tue, weil die relativ stupide ihre Preispolitik durchziehen. Das Einzige, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, war ja dieses iPhone Air, aber das war ja auch nur von Third-Party-Anbietern extrem reduziert und nicht von Apple direkt. Und das war, denke ich, auch nur eine Ausnahme mit dem iPhone Air. Das wird, glaube ich, in Zukunft so nicht wieder passieren oder vermute ich jetzt mal. Aber Samsung geht stark in den, fokussiert sich stark im Fold-Bereich. Das ist so. Und dieses Jahr spüre ich das mehr als je zuvor. Ja, da wird was passieren.
Ja, also ich denke mal, das ist auch eine Reaktion einfach auf das, dass Apple halt wahrscheinlich jetzt auch in den Markt reinkommt.
Ja, ja, klar.
Und je nachdem, wie erfolgreich das sein wird, weiß man ja auch nie, inwieweit Apple eventuell die Reihe danach ausbaut. Ob sie auf andere Formfaktoren noch geht, ob sie eventuell auch an einem Threefold arbeiten. Ja, das weiß ja. Weiß man ja alles nicht. Ich denke, Threefold ist halt nochmal nischiger
als
das Z oder beziehungsweise als das Fold 8 oder das Ultra. Von daher mal gucken, wie gesagt, was sie da machen, wie es dann kommen wird, vor allem wie es halt auch preislich liegen wird. Ich finde es erstaunlich, dass sie das überhaupt nochmal angehen, das Thema.
Mhm.
Ich hätte gedacht, das geht eher so den Weg des Edge.
Mhm.
Ja.
Ja.
Es ist halt gestrichen und das war's dann.
Mhm.
Aber Respekt, wenn sie es bringen wollen. Ja, irgendwas erhoffen sie sich ja davon.
Mhm.
Die Frage ist halt nur, wie lange wird's halt diesmal dann funktionieren? Oder wie viel Luft geben sie dem ganzen Ding? Wir wissen ja auch nicht, warum. Ja, waren es wirklich nur die Verkaufszahlen, die so schlecht waren? Oder
einfach
die Produktionsquote?
Ich vermute mal, das vermuten ja auch die Analysten, das war einfach nur erstmal eine Machbarkeitsstudie, um zu zeigen, wir können das, wir machen das. Und sie haben das auch gar nicht länger geplant. Das war einfach eine bewusste Markt.
So ein First Run.
Ich glaube nicht, dass sie auf die Marktreaktion gewartet haben, großartig, weil das war ja so kurzzeitig auf dem Markt, dass noch gar keine große Reaktion stattfinden konnte. Und es hat ja auch nur einen ganz kleinen Markt betreten, das Produkt. Also ich vermute, das war alles schon geplant. Wir bringen das jetzt mal raus, machen das jetzt mal und gut ist. Das waren ja, glaube ich, noch ein paar Monate, drei, vier Monate. So, ja. Das Edge, der Markt, beim Edge konnte ja der Markt wenigstens reagieren auf das Produkt, hat er ja dann auch. Und aufgrund dieser Reaktion hat ja dann Samsung gesagt, machen wir nicht mehr. Aber bei dem Treefold, nee, das war ja sehr kurz. Ja, so ist es.
Ja, 3 Monate. Ich habe gerade mal kurz nebenher.
Ja, war doch gut geschätzt. 3 Monate, ja. Da jetzt eine wirklich aussagekräftige Marktreaktion zu bekommen, ist, denke ich, sehr schwierig.
Im März 26 nach 3 Monaten,
ja.
Ja. Schau mal hier. Wegen hoher Komponenten und Fertigungskosten wieder ein.
Okay. Heißt aber nicht, dass das eine Marktreaktion war. Das heißt nur, dass die Kosten sehr hoch waren in dem Sinne.
Ja, ich denke mal, Komponenten und Fertigungskosten wahrscheinlich auch das, was sie wirklich dann hinten rausbekommen haben. Weil Treefold ist nochmal was anderes als alle zwei
Scharniere.
Gelenk ist halt was anderes wie nur einmal. Mit dem einen hatten sie sehr gute Erfahrungen. Klar, die Technik wird ähnlich gewesen sein, aber ich denke, dass die Ausschussrate da eventuell auch höher war als bei den anderen Folds.
Mhm.
Plus nochmal, wie gesagt, 2 macht es halt auch nochmal entsprechend teurer. Ja.
Ja, klar. Logisch.
Deswegen bin ich gespannt auf das Neue.
Mhm.
Und vor allem, in welche Märkte sie da reingehen. Weil, wie du schon gesagt hast, es war ja auf ein paar Länder
reduziert.
Hauptsächlich war es ja Asien drüben, plus die USA. Ich glaube, mir war es gar nicht, ne? In Europa kam es auch nicht offiziell.
In Europa war es nicht draußen, nein.
Ja, genau, ja.
Dann hätten wir auch einen ganz anderen Medienspiegel gehabt, wenn das bei uns draußen gewesen wäre. Also hätten wir sehr viel mehr Tests gesehen, etc. Also bei uns war das ja in der Berichterstattung kaum vertreten, das Gerät, logischerweise. Und ich stelle mir das auch sehr kompliziert in der Handhabung vor. Ich meine, so ein normales Fold, das kannst du relativ schnell aufklappen, aber hast du so 3 oder 2 Scharniere in dem Sinne und musst dann erstmal aufklappen und das Ding entfalten. Also so vom Use-Faktor her, also von der Bedienung her, so im Alltag, denke ich, ist das nicht so praktikabel. Zumindest in meiner Theorie oder in meiner theoretischen Vorstellung. Ne? Ja.
Ne. Wobei man da sagen muss, um mal wieder zurück zum Fold 8 zu kommen, also nicht das Ultra, sondern wirklich zum Fold 8, also die Berichte, Reviews, und mittlerweile ist es ja schon ein paar Tage auf dem Markt, sind eigentlich überwiegend positiv, was den Formfaktor betrifft. Ne?
Ja, ich bin gespannt. Nächste Woche wird uns in der Universität ein Samsung-Mitarbeiter besuchen und wird da einem größeren Kreis die Produkte vorstellen. Also das passiert ja öfter, dass von größeren Konzernen dann mal Leute auftauchen und mal ein paar Geräte vorführen. Und dann werde ich mir das mal genauer anschauen, das Gerät. Ja, ich bin gespannt.
Ja, kann man, glaube ich, sein, naja.
Mhm. Also das reizt mich schon, das Gerät vom Formfaktor her, dieses kleine Passportformat. Klein,
einmal das, gerade so als Vorausschau auf das iPhone halt.
Ja, klar.
Wie liegt's in der Hand? Was mich da wesentlich mehr interessieren würde, ist, was Samsung mit der Software gemacht hat. Weil ich habe schon länger kein Samsung mehr in der Hand gehabt. Und da würde es mich echt interessieren, weil so ein bisschen was man so im Video gesehen hat, sieht gut aus.
Ja.
Gerade auf das, was du das letzte Mal ja auch angesprochen hast, wie sieht's aus mit Multitasking, Windowing etc. Halt im Tablet-Formfaktor dann, wenn es aufgeklappt ist. Das sah eigentlich schon überraschend gut aus. Deswegen, das würde mich jetzt beim Testen eigentlich mehr noch interessieren, als jetzt die Kamera oder so, sondern was haben sie wirklich softwaretechnisch auf das Gerät gebracht und wie gut lässt sich das dann halt gerade im Tablet-Modus halt nutzen. Ja.
Ja, klar. Ich glaube, wer sich so ein Gerät kauft, der legt auch nicht in allererster Linie auf die Kamera Wert. Der hat einen ganz anderen Ansatz bei dem Gerät. Natürlich ist es schön, wenn so ein Gerät alles vereint. Eine hervorragende Kamera, ein schönes Faltdesign und hat alle Vorzüge in einem Gerät. Aber das ist ja, wie man jetzt sieht, so noch nicht abbildbar. Weil die Kamera ist ja nun doch gegenüber jetzt ein S26 Ultra, also das klassische Galaxy, schon defizitär unterwegs.
Ja.
Ne?
Die Frage ist ja, ich habe es ja beim Air ja auch schon gesagt, ich bin ja durchaus bereit, da auch Kompromisse einzugehen aufgrund des Formfaktors, gar kein Thema. Aber der Kompromiss muss trotzdem für mich lebbar sein.
Ja, klar.
Und das war es für mich jetzt mit dem Kamerasystem, was da verbaut ist, halt nicht. Weil ansonsten wäre ich vielleicht auch schon auf den Air umgestiegen.
Ja.
Aber wie gesagt, da mit dem, was ich zumindest, wie gesagt, man muss es halt mal sehen, wie die Qualität dann letztendlich rauskommt. Aber mit dem, was ich auf dem Papier bis jetzt an technischen Daten gesehen habe, könnte ich mich mit der Kamera definitiv schon anfreunden. Weil mir ging es da eigentlich eher wirklich um den Formfaktor und nachher halt aufgeklappt. Sei es jetzt vertikal, ja, wirklich dann so als iPad-Ersatz oder aber eventuell auch horizontal als E-Book-Reader zum Beispiel, ja, was ja auch von vielen sehr gelobt wird. Der Formfaktor gerade auch dafür, dass man das quasi als Ersatz zu einem Kindle oder so, ja, dass das durchaus eine Alternative ist. Wie gesagt, das wäre eigentlich so mehr der Anwendungsfall dann oder das Auge, worauf ich lege. Wie gesagt, da ist nicht das Hauptaugenmerk darauf, dass ich da jetzt eine super tolle Ultra-Kamera da drin brauche. Ja, oder dass ich, wie gesagt, da das 1:1 wie ein normales Smartphone funktioniert, sondern ich will ja den Tablet-Modus, ja.
So ist es.
Darum ging es mir bei dem Gerät. Ja. Und das halt, wie gesagt, und da würde mich dann halt wirklich interessieren, was hat Samsung da geguckt in Bezug auf Android, ja.
So ist es. Na gut, nächste Woche werde ich das zumindest mal in der Hand gehabt haben und kann da so einen kleinen Mini-Eindruck von abgeben. Und da bin ich gespannt. Aber wie gesagt, 5 Minuten anfassen hat man noch keinen Eindruck, wie sich das Gerät wirklich im Alltag verhält. Ich würde das wirklich gerne mal einen längeren Zeitraum testen wollen. Und ich glaube, ich würde auch das Experiment eingehen, das jetzt mal als Daily Driver zu benutzen. Das wäre es mir wert, das nochmal auszuprobieren mit Android. Und da muss man es auch ernsthaft probieren. Dann darf man nicht noch das iPhone rausholen. Und da muss man wirklich versuchen, auch alle Aufgaben, also ist meine Meinung, um einen objektiven Einblick darüber zu bekommen, wirklich alle Aufgaben mit dem Gerät zu erledigen, die man sonst zum Beispiel mit dem iPhone macht. Und da sehe ich so die größten Schwierigkeiten, ne, das hinzubekommen für mich persönlich. Deswegen warte ich wahrscheinlich lieber aufs iPhone Fold. Da hat man wenigstens das gleiche iOS. Aber wahrscheinlich einen höheren Anschaffungswiderstand. Ich habe ja schon insgeheim so einen kleinen Briefumschlag angefangen, wo ich dann so ein bisschen spare fürs iPhone Fold. Ich gebe es ja zu. Ob ich das dann auch dafür verwende, was ich in dem Briefumschlag drinne stecken habe, das ist eine andere Sache. Aber man hat schon mal den Briefumschlag in der Schublade liegen, wo man ein bisschen was reingesteckt hat. Gut. Dann lass uns mal einen ganz harten Cut machen. Lass uns zu den neuesten Gerüchten zum Apple TV und zum HomePod Mini kommen. Und jetzt soll es aber nun wirklich soweit sein. Der Marktstart, der steht ja quasi vor der Tür und man kann ihn ja schon hören. Und im Oktober soll angeblich dann ein neues HomePod Mini-System kommen oder ein neuer HomePod Mini. Und der soll dann halt Siri K KI-Unterstützung haben. Würde mich auch wundern, wenn das nicht der Fall wäre. Soll einen leichten Speedbump bekommen, ein S9-Chip soll drin stecken und soll vom Grunddesign quasi so aussehen wie der alte HomePod Mini oder der aktuelle HomePod Mini. Also keine großartigen Änderungen. Und wir sollen noch ein neues Apple TV bekommen, was dementsprechend das auch Siri KI kann und soll ein A17 Pro Chip beinhalten. Das sind sowohl die größten Erneuerungen. Ein N1 Netzwerk Chip soll drin stecken und Thread und Meta Unterstützung soll on board sein. Also eigentlich keine Grunderneuerung, sondern die ganzen Konnektivitätsschnittstellen, Netzwerkschnittstellen und die SoC sollen auf einen aktuellen Stand gehoben werden. Also aktuell in Anführungsstrichen, weil der A17 Pro ist ja nun auch nicht mehr taufrisch, wird aber allerdings wohl für die Bedürfnisse, die ein Apple TV hat oder was die sich da so vorstellen, was man damit machen soll, ausreichen. Ja. Also es deutet auch darauf hin, dass das keine großartige Spielekonsole werden wird, wie wir uns das ja alle nochmal erhoffen, dass es vielleicht auch nochmal so ein Riesen-Comeback der Spielekonsole in Form von Apple TV sein wird. Das wird nicht passieren, sonst hätten die da mindestens ein A19 Pro oder irgendwas anderes Leistungstechnisches reingesteckt. Ja,
ja, die Frage, die sich halt aktuell wirklich stellt, wenn Apple irgendeine Ambition in diese Richtung hat, wäre jetzt eigentlich der Zeitpunkt, an sowas zu arbeiten, um vor der nächsten PlayStation und vor allem auch der nächsten Xbox, egal wie sie heißen werden, auf dem Markt zu sein. Du müsstest leistungstechnisch noch nicht mal die übertrumpfen.
Ja.
Ich denke, PS5 Niveau, beziehungsweise vielleicht auch eine PS5 Pro Niveau, wäre vollkommen ausreichend, wenn du dich preislich auf jeden Fall um einiges günstiger positionieren könntest. Mhm. Was auch schwierig ist, wieder aufgrund der SSD- und RAM-Preise, ganz klar. Aber du hast den Vorteil, dass du sowieso schon rein digital bist. Mhm. Vorteil in Bezug auf PC-Gaming, beziehungsweise, da sind wir ja mit Steam und als quasi Monopol ja sowieso schon rein digital. Und auf dem, was ja Sony auch angekündigt hat, dass sie in Zukunft ja keine Blu-Rays für die PlayStation mehr machen will. Und wir da sowieso in dem Bereich gerade Indie ja fast exklusiv Digital-Releases sehen. Und das mit ein Grund ist, warum wir auch die Digitalverkäufe so zugelegt haben, dass viele davon ja gar nicht mehr physisch einfach verfügbar sind. Das ist ja auch wieder so dieses Henne-Ei-Problem. Klar, die digitalen Verkäufe auch gerade bei PlayStation gehen nach oben. Aber auch deswegen, weil viele davon einfach physisch nicht mehr erscheinen. Mhm. Du kannst sie ja eigentlich nur digital kaufen. Kein Wunder, dass die digitalen Verkaufszahlen nach oben gehen. Aber wie gesagt, das wäre eigentlich so der Zeitpunkt für Apple, wo du sagst, okay, wir gehen das Thema jetzt ernsthaft an. Mhm. Klar, das kann auch nach hinten losgehen, weil gerade die PlayStation 5 hat so eine unheimlich große Userbase einfach draußen. Aber wir könnten eventuell, je nachdem, mit welchem Konzept du an den Start gehst, entweder Nintendo angehen. Mhm. Und da könnten sie leistungstechnisch definitiv über eine Switch 2 einfach liegen.
Ja, klar.
Oder aber wir haben die Chance, zumindest mal gegen Xbox zu konkurrieren. Wie gesagt, Hardware wahrscheinlich eher weniger das Problem. Ja. Problem ist halt da wieder Softwareunterstützung, beziehungsweise welches Entwickler kriegst du einfach an Bord. Wieder dasselbe Problem. Ich sage ja immer, dann schmeiß ein paar Millionen auf das Thema, ja, und dann hast du zumindest mal einen Start. Und sobald du da irgendwo einen Fuß in der Tür hast, ja, kommen gerade die ganzen Indie-Entwickler wahrscheinlich sowieso von alleine. Du hast die Infrastruktur in Bezug auf App Store, hast du schon draußen. Ja, das kennen Millionen von iPhone und iPad und auch mittlerweile Mac-User kennen den App Store. Du hast eine installierte Base, gerade mit iPhone und iPad, wo du sagst, okay, wenn wir eine Spielekonsole bringen, je nachdem, was für ein iPad du hast, ja, welches iPhone du hast oder welchen Mac du hast, hast du auch eine Basis, ja, wo mit wenig Anpassung die Spiele über die komplette Plattform eventuell laufbar gemacht werden können. Plus dann halt nochmal, wie gesagt, die Konsole für zu Hause, das Wohnzimmer. Also wenn, müssen sie jetzt damit um die Ecke kommen.
Ja, aber das haben wir ja alle schon so oft gepredigt und wir sind ja nicht
ja, der aber Einzigen, wie gesagt, jetzt die ist die Ausgangslage halt nochmal eine andere, weil die erwarteten Preise von PlayStation und Xbox sind einfach unheimlich hoch. Deswegen sind ja die Chancen auch für Nintendo eventuell die nächsten Jahre gar nicht mal so verkehrt. Mhm. Wenn du sagst, über Switch 2 beziehungsweise eventuell auch eine Switch 2 Pro, eventuell sogar eine Switch 3, ja, die bis dahin vielleicht nochmal kommen könnte oder halt nach dem Release eventuell dann auch zeitnah noch gepusht werden könnte, weil einfach die Preise PlayStation, Xbox so hoch sind. Klar, Nintendo hat auch eine Preiserhöhung gemacht, aber gerade im Vergleich die Switch 2 wird immer attraktiver, gerade zur nächsten Generation.
Mhm.
Da könnte Apple was reißen, definitiv. Es wurde mal gemunkelt, ja, ob nicht sogar Sega wieder in den Markt reinkommt. Sehe ich jetzt nicht so, weil Sega einfach nicht mehr Sega ist.
Mhm.
Von daher eher schwierig. Ja, aber mein Gott, Wunschdenken.
Ja, ich meine, Apple hat so viel Vorteile und so eine gute Struktur. Wie gesagt, du hast es eben gesagt, die ganze App-Store-Geschichte etc. Sie haben so gute Grundvoraussetzungen, sie machen halt nichts draus.
Die ganzen App-Prozessoren, du kannst da so viel draus machen.
Ja, sie haben wirklich so viel Pluspunkte auf ihrer Seite und sie spielen diese Punkte nicht aus oder sie wollen es nicht ausspielen. Ich glaube, sie haben intern wahrscheinlich sehr viele Ideen und Gedanken zu dem Thema und wahrscheinlich noch viel schlauere Gedanken, als wir sie haben. Hoffe ich zumindest, dass sie die haben. Aber sie setzen halt diese Gedanken nicht um. Und die wollen halt nicht. Sie gehen da sehr halbherzig dran. Also ich sag mal, dann doch lieber konsequent gar nicht diesen Markt bedienen und sagen, nee, haben keinen Bock drauf, als diese Halbherzigkeit. Sie sind ja noch nicht mal, sie wollen ja noch nicht mal, wie du eben gerade gesagt hast, Nintendo angreifen. Da haben sie auch keinen Bock zu. Also das ist alles so. Es ist ja noch nicht mal eine richtige Casual-Gaming-Kultur entstanden. Gar nichts. Also es ist unrelevant.
Weder
ist
mit dem Apple TV, weder noch mit dem Gaming-Abo, was sie hatten, ja, mit den iOS-Spielen, noch mit dem Controller-Support, den sie angegangen sind, noch mit Metal auf macOS, ja. Alles so Sachen, klar, du hast dann auch mal ein paar Umsetzungen gesehen, auch gerade jetzt zuletzt mit Ubisoft etc., ja. Da kamen mal ein paar AAA-Titel. Aber das war's dann auch.
Ja, also es ist alles so halbherzig oder so leidenschaftslos, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, da fehlt intern der richtige Treiber in Form einer Person, die das Thema Gaming leidenschaftlich vorantreibt. Und
wir hatten ja die Aussage schon, wir nehmen es ernst.
Ja, habe ich jetzt nicht gemerkt.
Nein, draus geworden ist nichts.
Ja.
Alle, momentan ist, denke ich mal, gerade im Hinblick auf die nächste Spielekonsolengeneration und die Preise, wie sie sich wahrscheinlich entwickeln, ja, ist definitiv ein Fenster da, eine Möglichkeit, ja, die Tür steht ein Spalt offen. Wenn, dann müsstest du das Thema jetzt angehen.
Ja, so ist es.
Aber ich habe da groß keine Hoffnung drauf. Wie gesagt, es würde sich jetzt anbieten, aber ich habe da keine Hoffnung drauf, dass da irgendwas kommt. Ich denke, der Zug ist abgefahren, ja, wie bei so dem einen oder anderen bei Apple einfach. Klar, die sollen sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, das ist momentan iPhone, aber mein Gott, Mobile Gaming ist so ein Riesenmarkt, auch auf iOS übrigens oder auf dem iPhone, das darf man nicht unterschätzen.
Das ist richtig.
Da wird auch gespielt, da wird auch Geld damit verdient, ja. Nicht ohne Grund hast du sowas wie Genshin einfach auch auf iOS, ja. Aber da ist trotzdem noch so viel Potenzial offen.
So ist es. Aber gut,
naja,
können es nicht ändern.
Nein. Ist auch gut so. Wahrscheinlich würde es ein Milliardengrab werden, ja, und ich wäre schuld.
Naja.
Ja, aber,
ja.
Mein Gott, eine Milliarde kann man doch mal draufwerfen. Ne? Wird nur nicht ausreichen, gehe ich mal von aus.
Für Apple-Verhältnisse ist das...
Ja, vor allem für die Investoren wäre es halt...
Ja. So ist es. Aber nochmal ganz kurz ein Thema einzuwerfen, was gar nicht in den Shownotes steht, wo wir gerade bei aufgewärmten Gerüchten gewesen sind, weil das Apple TV-Thema und das HomePod Mini-Thema ist ja nun mal wieder ein Thema, was aufgewärmt wurde vom German. Und er ist ja ein Meister darin, alte Berichte und alte Gerüchte aufzuwärmen. Und so ist es auch mit dem iPad Mini passiert. Da hat er nämlich wieder was rausgeworfen, was er vor ein paar Monaten schon rausgeworfen hat. Das iPad Mini soll wasserdicht werden. Ja, aber da habe ich überlegt und wir haben schon wirklich vor ein paar Monaten drüber berichtet gehabt und haben über diese neue Lautsprechertechnologie berichtet, die das ermöglichen soll, das iPad Mini wasserdicht zu machen. Und das Gerücht hat er jetzt mehr oder weniger wieder aufgewärmt, hat das zu diesen OLED-Gerüchten gepackt. Und was mich so gewundert hat, die ganze Medienlandschaft, die ganzen Kollegen sind drauf aufgesprungen und haben da sogar so berichtet, als ob es ein ganz neuer Bericht gewesen ist. Wow, was hat dich, tralala, und sie haben gar nicht darauf referenziert, dass das schon vor ein paar Monaten durch die Presselandschaft gegangen ist. Also ich persönlich habe keinen Bericht gelesen, dass das ein uraltes Gerücht ist und eine uralte Geschichte ist, die wieder neu aufgewärmt worden ist. Und die tun jetzt so, als ob das ganz neu ist mit dieser Patentgeschichte für diesen Lautsprecher und hin und her und tralala. Ja, das nur mal so zu der die Demenz, die im Bereich des Journalismus teilweise stattfindet. Oder entweder wollten sie sich nicht dran erinnern oder haben halt gesagt, okay, das ist jetzt eine ganz neue Geschichte, das tun wir jetzt mal so, als ob es neu ist. Ich weiß es nicht. Also alles sehr kurios, wie auf dieses Thema wieder die Journalistenlandschaft reagiert hat. Ist mir jetzt nur so spontan eingefallen. Ja. Und die Frage ist, was sich ja viele stellen, warum soll das iPad Mini wasserdicht werden? Ich finde, das ist gar nicht so weit hergeholt. Weil das wird in so vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt, auch gerade im Industriebereich. Also wenn ich mir anschaue, was das gerade im Servicebereich eingesetzt wird. Und das ist, glaube ich, auch einer der Hauptgründe, warum das iPad Mini noch existiert. Weil das ist so einer, das ist quasi so die, die Vision Pro unter den iPads. Das ist im Industriebereich, im Servicebereich extrem erfolgreich. Sei es im Bereich der Servicebereich für den Kellner, für den Handwerker, Piloten haben das im Cockpit installiert, etc. Und da ist natürlich eine gewisse Robustheit wesentlich interessanter als bei den anderen iPads, ist meine Meinung. Und deswegen glaube ich, ist das auch ein guter Schritt, dass das Gerät einfach robuster und wasserdicht wird. Ist meine Vermutung, warum Apple das verfolgt. Und ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum Apple das iPad Mini noch im Sortiment hat, weil es in sehr, sehr vielen Industriebereichen, Servicebereichen immer noch eingesetzt wird, das Gerät. Ich brauche nur bei uns in die Universität zu schauen. Bei der Visite, die digitale Visite, da haben die ganzen Ärzte, Oberärzte bei der Visite, die haben kein normales iPad, die haben ein iPad Mini, weil es halt kompakt ist und ein super toller Formfaktor ist. Ja, das nur mal so zum Thema Wasserdichtigkeit oder mein Blick auf das Thema Wasserdichtigkeit. Oder siehst du das anders?
Noch ein weiterer Vorteil wäre, ist, wenn sie das wirklich IP67 zertifiziert kriegen.
Ja.
Du brauchst hier den Akku nicht einfach wechselbar machen.
Zum Beispiel. Und vielleicht ist das natürlich, nicht nur natürlich, vielleicht ist das der Vorbote auf alle anderen iPads, die
ich wollte gerade sagen, weil das Problem, wie gesagt, beim iPad Mini oder so, okay, aber bei den anderen iPads, wenn man mal guckt, die letzten Jahre hat sich da ja auch einiges an den Akkus und so getan. Man hat es auch bei den MacBooks gesehen, weniger verklebt.
Ja, ja, klar.
Ja, besser servicebar. Das sind ja alles so Schritte eigentlich auch in Richtung dieser EU-Richtlinie. Weil die Geräte müssen ja, du hast da keinen Akku wie früher bei den Telefonen oder beim MacBook ja auch am Anfang, dass du den von außen einfach entnehmen kannst und setzt da einen neuen ein, sondern du musst ja nur mit herkömmlichem Werkzeug das zu Hause selbst öffnen können, um innen an die Batterie einfach ranzukommen. Die darf nicht verklebt sein, die muss einfach zugänglich sein, damit es einfach für dich, also in Anführungszeichen einfach, ja, für manchen ist ja Schrauben öffnen schon kompliziert, aber in Anführungszeichen einfach für dich zu Hause zu wechseln ist. Wenn du natürlich sagst, ja, beim iPad Mini konstruktionsbedingt aufgrund der Größe, ja, wir müssen da oder haben da innen nicht die Möglichkeit, das so einfach zu machen, dann machen wir das Ding wasserdicht, dann sind wir da außen raus. Ja, dann gibt's ja für die Geräte gibt's ja die Ausnahme, oder sind ja Ausnahmen geregelt in der Richtlinie, dass diese Geräte da, wie gesagt, das da nicht erfüllen müssen. Das könnte ich mir bei dem Formfaktor ganz gut vorstellen. Vor allem, weil es ja näher noch vom Formfaktor am iPhone dran ist als die restlichen iPads. Mhm. Ja, deswegen da ja. Bei dem Rest, klar, können wir einen Schritt eventuell auch gehen, konstruktionsbedingt, ja, wenn man da soweit ist. Aber da würde ich eher sagen, dann doch lieber für den Verbraucher das so machen, dass er es, wie gesagt, anhand der Richtlinie vielleicht zu Hause selbst machen kann. Mhm. Muss ein iPad 13 das erfüllen, ja, dass ich so zertifiziert kriege und dass ich da innen drin wieder machen kann, ja, was ich will, ja, 30 teilige Akkus, ja, keine Ahnung, die mit dem Display verklebt sind oder so ein Scheißdreck, was es nie war, aber wie gesagt, man weiß es ja nicht, was in Zukunft dann ginge, Ja, dann macht es doch wirklich so einfach zu reparieren, wie es geht. Ja, behalt den Trend bitte bei Apple.
Ja, das ist richtig, ja. Aber wie gesagt, ich finde die Idee ganz gut, gerade beim iPad Mini, bei anderen Geräten, ja, wie gesagt, klar. Da kann man diskutieren, aber weil wenn ich mir persönlich anschaue, wo überall ein iPad Mini im Einsatz ist, das ist sehr weit verbreitet und ich liebe ja auch mein iPad Mini. Sage ich immer wieder, weil ich messe es immer daran, wie oft benutze ich das Gerät und das benutze ich so oft, das Produkt, ja, einfach toll. Und ich suche ja seit Jahren eine ordentliche, klappbare Folio-Mini-Tastatur. Und warum hat Apple für dieses Gerät noch keine Tastatur im Angebot? Da wäre ich der erste Kunde, der das kaufen würde.
Ja.
Ja. Wahrscheinlich zu klein oder sie kriegen nicht das vom Layout untergebracht.
Wobei, im Third-Party-Bereich gibt's ja.
Ja, aber alles, Lösungen. Was ich gesehen habe, nicht das, was mir
also
so.
Also muss, nee, ich wollte gerade sagen, aber da muss die Nachfrage ja auch da sein.
Ja. Ja. Das mag sein, aber das Angebot ist nicht so riesig. Nach meiner Meinung hat zum Beispiel Logitech gar keine Tastatur für das Gerät im Sortiment. Und das ist immer ein guter Indikator dafür, ob ein Produkt gut läuft oder nicht. Weil wenn Logitech das nicht hat, die sonst allen Scheiß haben, ja, dann und die sind ja eines der ersten Hersteller, die immer sofort am Start sind mit Tastaturen etc. Mhm. Was eine sehr gute Überleitung ist zum nächsten Thema. Da reden wir nämlich auch über Logitech, weil Logitech plant eine neue Sonderedition, in Anführungsstrichen, oder eine ausgekoppelte Produktreihe, speziell für Europa. Und sie wollen dem EU-Gesetz damit gerecht werden. Das bedeutet, die Akkus sollen leichter austauschbar werden. Und das bestätigte ein Manager gegenüber The Verge, dass es da wohl Sondermodelle geben wird. Und dass dementsprechend einfacher sein soll, als bei den Standardgeräten, Standardmodellen die Akkus zu tauschen. Und damit wollen sie halt dem EU-Gesetz gerecht werden. Die Frage, die sich für mich natürlich aufdrängt, das hat auch der kluge Journalist gefragt in dem Artikel, ja, warum macht er denn eine Extraserie? Warum rollt ihr das nicht global aus? Ist ja auch viel günstiger letztendlich, wenn man eine Produktionsreihe hat und eine oder ein Produkt entwickelt, ja, und der Manager sagte, ja, das will ja sonst keiner haben, sowas. Die Nachfrage ist sehr gering. Wir haben da Umfragen etc. erhoben und das will keiner haben. Ja, weiß ich nicht, ob das wirklich keiner haben will, weil wenn sich sonst keine Nachteile für den Kunden auftun, sehe ich darin keinen Nachteil, ob das Ding jetzt austauschbar ist oder nicht. Logitech sagt, dass es aufwendiger ist zu produzieren. Die Produkte würden noch etwas schwerer werden und die Akkus minimal kleiner, weil die brauchen ja dann noch extra Gehäuse, eine Aufnahme und so weiter. Ja, gut, ist alles richtig. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn
wir... Sorry, ob meine Maus jetzt 4 Wochen läuft oder 3 Wochen. Und eine halbe Stunde oder 20 Minuten zum Aufladen braucht, das ist doch vollkommen wurscht.
Weil die ist ja relativ schnell aufgeladen. So ist es.
Ja. Ja. Wie gesagt, das ist doch vollkommen wurscht. Wahrscheinlich wird, das ist, auch da wieder ist ja eigentlich, oder gerade in dem Bereich, ist eine nicht fest verbaute Batterie doch noch sogar sinnvoller, weil ich doch durch einen austauschbaren Akku die Lebenszeit meiner Maus da auf jeden Fall
verlängern
kann. Klar, wenn ich die auch kabelgebunden betreiben, dann könnte ich dann auch sagen, okay, die Batterie ist am Arsch, ja, ich benutze sie in Zukunft kabelgebunden. Inwieweit das Sinn macht, wenn ich eine kabellose haben will, ist eine andere Frage, aber du könntest die eventuell noch weiter nutzen. Aber gerade da machen Wechselakkus doch Sinn. Wenn ich es doch für einen Markt mache, warum sollte ich da für zwei Märkte, na okay, kann man machen. Ja, wahrscheinlich, es ist halt die Frage, was produktionstechnisch unterm Strich von den Kosten her günstiger ist, ja, dass du sagst, okay, ich verdiene so viel mehr oder ich kann bei der Produktion so viel einsparen, bei der Standard- oder nicht wechselbaren Akkus, ja, oder nicht so einfach wechselbaren Akkus, dass ich das wieder wettmache, was ich da eventuell mehr bezahle in der Produktion. Ja. Die Frage ist doch auch, du hast eh verschiedene Märkte. Ja, durch den Euro etc., je nachdem, wo du produzierst, ist ja eventuell die Maus bei uns sowieso schon ein paar Euro teurer. Von daher, ob du da nochmal 5 Euro drauflegst oder so, ja, kriegt doch der normale Käufer da draußen sowieso nicht unbedingt raus, woran es liegt, ja, dass er da jetzt hier bei uns mehr bezahlt als jetzt, keine Ahnung, in den USA drüben, ja, wo da nochmal ganz andere Faktoren, aber egal, ja. Wie gesagt, das weiß er doch eh nicht, warum er, also sieht den Preis, ja, kann sich eventuell ärgern, dass es woanders günstiger ist. Er will aber die MX Master zum Beispiel haben, also kauft er sie sich, ja.
Also in diese Rechnung schwierig. Möchte ich gerne mal reinschauen und möchte mal wirklich sehen, was unterm Strich, das muss ja eine rein kaufmännische Entscheidung sein, nach meiner Meinung, und ich weiß es nicht. Es bedeutet ja auch, dass alle zukünftigen Mäuse zweigleisig entwickelt werden müssen. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Das ist auch die Frage, ob eventuell das Sortiment dann für Europa nochmal zusammengestrichen wird. Wenn sie sich auf die Bestseller konzentrieren wollen, die sie dann eventuell so anbieten wollen für Europa, könnte sein, dass da die eine oder andere Maus dann hinten einfach runterfällt. Weil das Angebot ist ja doch schon relativ groß. Ja, wenn wir jetzt mal bei Logitech bleiben wollen. Mhm. Die haben da ja doch schon sehr viele Mäuse, ja, und verschiedene Formfaktoren und auch Anwendungsgebiete, ja. Mhm. Desktop, Travel, ja, ergonomisch, Trackball etc. gibt es da ja so viel oder sehr viel von Logitech. Mhm. Könnte sein, dass vielleicht hier ein oder andere dann einfach rausfällt aus dem Sortiment.
Das kann sein, ja. Ja, ich meine, wenn ich mich an die allererste kabellose Maus von Logitech zurückerinnere, das war die MX-700. Die hatte noch so eine richtige Ladestation, da konnte man die ganze Maus reinstecken. Und die Akkus, das waren normale zwei AA-Batterien, die unten drin gesessen haben. Das ging auch. Und die Maus war von der Größe nicht anders als eine MX-700, hatte aber natürlich weniger Technologie im Inneren, weniger Sensoren. Das war schon recht grobschlächtig im Vergleich zu der heutigen Technologie. Ja, aber es ging auch.
Ich weiß gar nicht, gibt's von Logitech nicht sogar noch Mäuse, die Batterien verwenden?
Das kann ich dir nicht auswendig sagen, aber an die Maus kann ich mich noch ganz gut zurückerinnern.
Weil die Frage, die sich mir stellt, ich wollte das auch noch ansprechen, ist, warum geht man da nicht einfach wieder hin zurück?
Ja.
Es ist ja nicht so, dass von heute auf morgen die Doppel-A oder von mir aus auch die Triple-A-Zellen vom Markt verschwinden. Nein. Oder dass sie die letzten Jahre irgendwie gehandelt werden wie Gold. Gerade in den Akkus haben sich die letzten Jahre in dem Bereich, weil man ja doch noch Geräte verwendet, ja, die Batterien einfach benutzen, ist eigentlich der komplette Markt bis, ja, okay, es gibt auch noch ein Riesenangebot an nicht aufladbaren Batterien, okay. Ja. Aber wer viel Batterien oder Geräte hat, die Batterien verwenden, hat ja wahrscheinlich auch schon auf Akkus umgestellt. Und dann hast du die auch zu Hause, ja, und dann kannst du doch das, oder viel einfacher kannst du auch die Batterien gar nicht wechseln.
Ja. Gut.
Das ist eine Standardgröße. Mhm. Ja, da gibt es einen Markt für. Warum, wenn du schon gerade als Maushersteller, warum dann nicht wieder dahin zurück? Ich kenne genug Gründe, warum nicht.
Ja, ja, ich auch. Okay, technologisch aber, gesehen, sorry, hast du natürlich sehr wenig Platz dann noch für andere Spielereien in der Maus. Ne? Ich meine, das ist richtig. Weil so eine MX Master in der neuesten Ausbaustufe, die ist natürlich vollgestopft mit Technologie. Ne? Ja, aber aufgrund dessen, dass man ja auch so eine Effizienz hat, was den Akkuverbrauch beanlangt, könnte man vielleicht auch mit einer AA-Batterie auskommen.
Ja, mein Gott, es gibt Mäuse, die mit AAA wochenlang, ja, monatelang, ja, funktionieren.
Ja,
ja, also von daher, klar, da ist wieder die Frage, welche Technik, Polling Rate, Laser, Funktionen,
Abtastrate und DPI-Dichte und so weiter, ja.
Genau. Klar, Energieverbrauch. Ganz anderes Thema. Mhm. Aber wie gesagt, dann muss es vielleicht nicht eine AAA sein, ja, dann tut es ein AA, ja. Aber ne, das ist eine Diskussion.
Ja. Ja. So ist es. Wir können es. Es ist ein roter Faden, der sich durch unsere Sendungen zieht. Wir können es nicht ändern.
Nee, aber dann, wie gesagt, dann kommt so eine Vorgabe halt aus Brüssel.
Ja.
Die ja nicht von Brüssel alleine, ja, also da hast du ja Vertreter aus ganz Europa sitzen, ja, bis sowas mal zustande kommt, das dauert ja, ja. Vor allem kommt ja auch nicht die erste Version durch, ja, das, also von daher mal abgesehen, Aber dann heißt es wieder, ja, hier die Idioten in Brüssel und oder eventuell noch die Grünen. Und sorry, dabei geht es doch hier wirklich um was nicht verkehrt ist. Wie gesagt, weniger E-Waste ist doch immer, ja, ist eigentlich schon ein Vorteil. Naja, aber egal. Egal. Das willst du machen. Wie gesagt, oder wie du schon gesagt hast, wir können es eh nicht ändern, ja.
Leider. Ja. Leider.
Also meine aktuelle Maus könntest du sogar kabellos aufladen. Ich nutze es nicht, aber die könntest du sogar kabellos. Da gibt's eine Ladestation noch. Das habe ich aber auch nicht eingesehen, weil, mein Gott, dann hänge ich halt mal 5 Minuten an ein Kabel. Ja, das ist doch auch nicht das Problem.
Nee, ja.
Die Akkus sind ja, das ist ja kein Auto-Akku. Der muss ja nicht 8 Stunden an der Steckdose laden. Also von daher, das sind Diskussionen, die man da führt. Deswegen auch vorhin, wo ich gesagt habe, ob der jetzt 4 Wochen oder 3 Wochen, ja, ist ja vollkommen wurscht, ja. Da hängst du halt 5 Minuten oder auch lass es mal eine Viertelstunde sein, hängst du an den Strom, dann ist der Akku doch schon wieder voll.
Man ist.
Deswegen, ob dann der USB-Part zum Aufladen unten dran ist, ist doch eigentlich auch egal.
Ja.
Alle überspitzt jetzt ausgedrückt, ja. Weil meine kann ich auch mit Kabel dann so nochmal nutzen, das ging halt mit der Apple jetzt nicht, ja.
Ja. Ich meine, dieser Anschluss da unten drunter, der hat natürlich zur Häme und zur Polemik eingeladen. Ja,
ist auch berechtigt. Ne? Weil wenn ich sie kabelgebunden nutzen will, kann ich es nicht machen.
So ist es.
Wird aber sowieso nicht unterstützt, davon mal abgesehen. Aber
ich meine, bei der Tastatur geht's ja auch. Die kann ich auch anschließen und kann sie kabelgebunden benutzen wird gleichzeitig aufgeladen. Und das hat mir auch öfter schon mal den Hintern gerettet, in Anführungsstrichen, wo ich gemerkt habe, oh, das geht mir jetzt aber relativ schnell zur Neige und habe die dann einfach angeschlossen und konnte weiterarbeiten. Ne, es ist jetzt ja nicht so, dass ich zwar einen Tastaturmangel habe, hätte ich eine andere Tastatur genommen, aber es war halt einfach ein Kabel zu nehmen, klack, und das Ding hat
aufgeladen. Ja, muss ich sagen, bei meiner Maus auch. Ich vergesse die auch ab und zu mal aufzuladen und dann kriege ich den Akkustand, kriege ich die Akkustandswarnung und dann haue ich da das Kabel dran und kann sie weiter benutzen.
Ja.
Wie gesagt, es geht halt mit der, ging mit der Apple jetzt nicht, ja, der hätte ich echt verloren. Aber wie gesagt, mein Gott, dann machst du mal eine Kaffeepause, ja, und dann geht's auch schon wieder weiter. Ja.
So ist es. Gut, dann lass uns doch mal die Maus beerdigen.
Jawohl.
Und lass uns mal über das MacBook Ultra sprechen. Da gibt es ja mal wieder, was heißt, da gibt es ja eine ganz große Anzahl an Gerüchten und aber das interessanteste Gerücht, was ich gerade gelesen habe, oder den interessantesten Bericht, kam von The Alec. Die haben nämlich geschrieben, dass das MacBook Ultra nur noch Displays von Samsung bekommen soll. Das liegt daran, dass die Samsung-Displays wohl derzeit die einzigen Displays sind, die den hohen ganz langsam erstmal sortieren und dann die Wörter rausspucken, die höchsten Qualitätsansprüche Genüge trägt, die Apple hat. Und es war ja bisher in der Gerüchteküche so, dass LG und Samsung parallel die Displays fertigen soll oder dass sie diese Produktionskapazitäten auf beide Konzerne verlagern, aber LG schafft es halt nicht, die Qualitäten rauszuhauen oder die Qualitätsansprüche rauszuhauen, die Samsung gerne, Apple gerne hätte. Und somit ist jetzt LG erstmal außen vor und BOE sowieso. Die waren ja schon immer so Schlusslicht und so das schwarze Schaf in der Familie der Displayproduzenten, würde ich jetzt mal so sagen. Und das ist natürlich, denke ich, sehr gefährlich für Apple, dass sie jetzt gerade von einem Hersteller so abhängig sind, wobei sie immer gerne verteilen auf mehrere Hersteller, gerade was die Displaytechnik beanlangt. Aber das zeigt einmal wieder mehr, dass Samsung derzeit in dem Bereich Displays doch Marktführer ist, was ja vor so ein paar Jahren gar nicht so der Fall war. Wenn ich jetzt mal ganz weit zurückblicke in das Jahr 2013, 14, da war ja LG immer noch so das Nonplusultra, aber Samsung hat sich absolut gemacht in dem Bereich. Ja, und es soll auch nicht billig werden. Die Dinger sollen wohl richtig Kohle kosten und man munkelt, dass sie gegenüber normalen OLED-Displays, die jetzt nicht touchfähig sind, zwischen 600 und 700 Euro Dollar teurer werden sollen. Was natürlich dann auch auf das Gesamtpreis oder auf den Gesamtpreis dazukommt oder das Gerät im Vergleich zu dem MacBook Pro wesentlich teurer macht. Ich bin überhaupt gespannt, wie dieses MacBook Ultra preislich angesiedelt wird. Schauen wir mal. Ja. Aber MacBook Ultra, da muss man auch wirklich sehen, was ist der Benefit von einem Touch-Display. Und da haben wir ja auch schon drüber diskutiert. Das fällt und steigt mit der mit dem Benefit, was ich mit dem Gerät wirklich touchtechnisch einstellen kann. Und wenn das jetzt eine Offenbarung ist, okay, dann bin ich geneigt, mir das Gerät näher anzuschauen. Aber wenn das marginal ist, dann lasse ich das links liegen. Gut, wo wir gerade bei Samsung waren, Samsung baut die Kapazitäten nochmal drastisch aus, in Anführungsstrichen drastisch, und sie gehen jetzt einen ganz anderen Weg, sondern im Vergleich zu dem Weg, den sie ja schon eingeschlagen haben, soll das jetzt ein zeitlicher Weg sein, der stark Zeit spart. Das bedeutet, sie rüsten eine Fabrik oder zwei Fabriken sind es, glaube ich, konkret, im Eilverfahren auf, so dass diese vorhandene Fabrik oder ja, wie gesagt, zwei Fabriken in Südkorea 15% mehr Output liefern können. Das hat den Vorteil, dass sie vorhandene Strukturen einfach nur aufbohren und umbauen sozusagen und jetzt nicht komplett neue Fabrikationsstätten errichten müssen, was sie ja im Moment sowieso schon tun, aber was halt zeitlich mehr zeitlich mehr Zeit benötigt. Ja, mein Gott, da redet er sich wieder um Kopf und Kragen. Es benötigt halt mehr Zeit, meine Güte. Und da sind ja die ersten Fabriken wohl erst Ende 2027 wirklich komplett einsatzfähig. Und die Umbaumaßnahmen, die jetzt halt stattfinden, um den Output zu erhöhen, da sieht es halt so aus, dass wir wohl Ende diesen Jahres, so Richtung Dezember, damit rechnen können, dass da halt am Band dann mehr DRAMs rausflutschen, was natürlich für Apple auch ein Segen wäre. Somit sind sie dann vielleicht nicht gezwungen, sich in Richtung China umzusehen, wo wir nahtlos zum nächsten Thema übergehen, weil es gab ja sehr viele Gerüchte und nicht nur Gerüchte, sondern es gibt ja auch handfeste Aussagen, dass Apple mit CXMT in Verhandlungen steht und auch schon einige Produkte getestet hat. Aber CXMT ist natürlich ein Hersteller, der bei der US-Regierung auf der roten Liste steht. Und die stehen deswegen auf der roten Liste, weil CXMT auch das chinesische Militär beliefert etc. Und das sieht die US-Regierung gar nicht gern, wenn sich Apple dort bedienen würde. Und es gibt jetzt mittlerweile auch einen Brief, der auch öffentlich einsehbar ist, von einer Gruppe von US-Senatoren. Interessant ist, dass es eine parteiübergreifende Senatorengruppe ist, sowohl von den Republikanern als auch von den Demokraten. Wie heißen Republikanern und wie heißen die anderen? Moment, nicht, dass ich
die Republikaner und die Demokraten.
Doch, richtig, okay. Also parteiübergreifend. Und von daher sind die sich da einig, dass sie halt Tim Cook davon abbringen möchten, dort einzukaufen. Sie haben halt die bekannten Gründe angebracht, Militärlieferant etc. und Abhängigkeit von China etc. pp. Ja, ich meine, Apple ist eines der letzten Unternehmen, die sich abhängig machen wollen. Das hatten wir eben gerade das Thema, dass sie viel diversifizieren, dass sie versuchen, sehr viele verschiedene Lieferanten zu haben. Und ich glaube, Apple weiß schon genau, was sie da tun. Oder ich hoffe zumindest, dass sie genau wissen, was sie da tun und dass sie das abwägen. Aber sie sind natürlich im Moment in einer Situation. Ich glaube, das gab es auch bei dem Earnest Call, dieses Thema mit Speicherknappheit. Und da hat Tim Cook auch, glaube ich, nochmal angeführt, dass es halt nur sehr wenige Lieferanten gibt im Speicherbereich, die diese großen Mengen im Moment liefern können und dass sie halt versuchen, da Lösungen zu finden. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Senatorenbrief mit diesen Punkten, die da aufgeführt worden sind, wirklich so stimmt oder ob es das wirklich so dass es da wirklich solche Bedenken gibt. Ich glaube, da stehen andere Gründe dahinter. Ja, also von daher muss man halt sehen, ob sie dann wirklich mit den CXMT Unternehmen oder der Unternehmenskette kooperieren werden. Schauen wir mal. Tja, bin ich gespannt. Und Speicher brauchen sie halt in größeren Mengen.
Das ist halt das Problem, ja. Sie brauchen Speicher und sie wollen natürlich auch gucken, dass sie zu einem vernünftigen Preis Speicher kriegen.
Ja.
Das ist halt aktuelles Problem, ja.
Und Speicher steckt natürlich in fast jedem Apple-Produkt drin. Von der Apple Watch bis zum iPhone, vom HomePod Mini. Außer der Apple Pencil, der hat halt keinen Speicher. Zum Beispiel. Oder die Netzteile etc., ja. Aber Speicher ist nun essentiell. Das ist das Problem. So. Aber es gibt auch ganz, ganz große Gewinner in dieser ganzen Geschichte. Ich meine, Gewinner sind sie ja sowieso, die Speicherhersteller momentan. Also da gibt es ja nur noch eine Richtung und die geht steil nach oben. Aber es gibt auch Gewinner, die im traditionellen Speicherbereich unterwegs sind oder auch einen großen Anteil dort besetzen in dem Bereich konventioneller Festplatten, also drehendes Metall, wie man so schön sagt. Und ich habe schon vor Jahren und vor Monaten immer wieder gesagt, dieser Markt ist noch lange nicht tot und dieser Markt wird noch lange existieren. Damals hatte ich andere Gründe und die habe ich eigentlich immer noch. Im Bereich der großen Kapazitäten sind konventionelle Festplatten noch lange nicht tot. Und auch im Bereich NAS-Systeme für den Heimanwender sind sie noch lange nicht tot, weil nicht jeder Heimanwender ist in der Lage, sich zu Hause ein Only-Flash-SSD-System hinzustellen und in der jetzigen Zeit schon gar nicht. Es gab Situationen, da konnte man das durchaus in Erwägung ziehen, sich zu Hause so ein kleines SSD-System hinzustellen, aber im Moment ist das für den Normalanwender nach meiner Meinung fast schon utopisch. Und davon profitiert jetzt Seagate. Seagate hat nämlich in dem letzten gemessenen Geschäftsquartal 165% mehr Nettogewinn. Wir reden ja nicht von Umsatz, wir reden ja von Nettogewinn gemacht mit konventionellen Festplatten. Also konventionelle Festplatten sind quasi hier der ausschlaggebende Punkt, warum dieser Markt so angestiegen ist, weil den Markt besetzt Seagate mit WD. Im Endeffekt sind das die beiden großen Festplattenhersteller, die diesen Markt dominieren. Und Seagate konnte da halt von profitieren und der Grund ist halt die Flash-Knappheit, dass quasi konventionelle Festplatten verstärkt eingesetzt werden. Tja, da kann man noch richtig abkassieren in dem Markt. Naja.
Ja, mein Gott, Nachfrage, ne?
Ja, und ich meine auch der Bereich der konventionellen Festplatten, der ist ja auch stark nach oben gegangen. Also es ist jetzt nicht so, dass nur die SSDs teurer geworden sind. Auch die normalen HDDs sind wesentlich teurer geworden, weil ich hatte eigentlich mit der Idee gespielt, mich für ein neues NAS-System zu entscheiden. Das NAS-System ist weiterhin, ich sag mal, auf gleichem Preisniveau. Allerdings würde ich dann auch gerne dann neue Platten da einbauen. Und habe das dann mal so durchgerechnet. Dann habe ich gesagt, okay, die 3000 Euro kann ich jetzt so nicht oder will ich jetzt auch nicht so aufbringen für die Festplatte oder für die Festplatten in dem Sinne. Also weiterhin alte Technologie nutzen. So ist das. So, dann gibt es zum Schluss das letzte Apple-Thema, bevor wir zum Gadget der Woche übergehen. Da hat Tim Cook in einem X-Posting bekannt gegeben, dass er oder dass Apple dementsprechend in Europa für die Opfer der Waldbrände finanzielle Unterstützung zur Verfügung stellt. Die konkrete Summe wurde nach meiner Meinung bisher noch nicht genannt, aber das ist diese Waldbrandunterstützung, die ist, glaube ich, vor ein paar Jahren schon mal passiert. Da wurde auch irgendwo gespendet aus Cupertino heraus. Ich weiß gar nicht, Waldbrände hatten uns in den letzten Jahren ja nur wirklich weiter verfolgt, aber ich glaube, da hat Apple schon mal gespendet für irgendeine Waldbrandkatastrophe. Und das sind ja wirklich massive Probleme, die da vorherrschen derzeit.
Wie gesagt, Spende, gute Frage. Wüsste ich jetzt so gar nicht. Aber, ja.
Ja. Und die meisten Brände, die da entstehen, dadurch, dass Leute halt fahrlässig handeln. Mal irgendwo eine Kippe hinschmeißen, sonstige Dinge. Also Selbstentzündung findet da zu 99% nicht statt, weil das ist, wenn man es mal ganz platt ausdrücken mag, Brandstiftung, die vielleicht unabsichtlich stattgefunden hat oder absichtlich stattgefunden hat, wie auch immer. Aber Selbstentzündung ist, auch wenn man jetzt da von irgendwelchen Glasflaschen ausgeht, wo immer wieder darüber berichtet wird, und Sonneneinstrahlung, das sind marginale Fälle, wo das stattfindet, und das ist nicht der Fall. Das ist meistens irgendwelche Fahrlässigkeiten von Mitmenschen etc. So ist es. Gut, dann lass uns doch mal zum Gadget der Woche übergehen.
Ja.
Eine gute alte Marke, die uns schon seit dem Jahre 2010 begleitet. 12 Sous hat mal wieder was Neues rausgebracht. Und in den letzten Jahren, in den letzten Monaten habe ich immer wieder darüber berichtet, dass immer mal wieder die Marke sich so ein bisschen verliert, in Anführungsstrichen, in ihren Qualitäten oder in ihren verschiedenen Darreichungsformen der Produktkategorien oder auch der einzelnen Produkte. Da passieren manchmal Dinge, wo ich sage, ja, wieso ist denn das jetzt passiert oder wieso haben sie dieses Produkt rausgebracht? Das habe ich auch immer wieder gesagt, da, wo ich das Gefühl hatte, dass entweder das eine andere Firma geliefert hat und ganz andere Produktentwickler hinter dem Produkt gestanden haben und wo 12 Sous einfach nur den Namen draufgeschrieben hat, weil es doch sehr, sehr stark geschwankt hat, was da so an Produktqualität herausgefallen ist letztendlich. Und wir haben ja dann immer wieder die Perlen herausgesucht und die Perlen haben Gott sei Dank immer noch überwogen. Aber ich sag mal so rund um das Jahr 2020, alles was so 2020 war oder vor 2020, da konnte ich blind 12 Sous empfehlen. Und so ab dem Jahr 2020 fing es dann an, so ein bisschen zu schwanken, was die Produktqualität beanlangt. Und da stehe ich auch nach wie vor zu, das ist nach wie vor auch so, dass es da immer wieder Schwankungen in der Produktqualität gibt. Und jetzt haben sie mich mal wieder sehr, sehr positiv überrascht. Da habe ich das Gefühl gehabt, ja, das ist wirklich ein Produkt, was zu den Glanzzeiten rausgekommen sein konnte. Das ist wirklich von vorne bis hinten, zumindest was das Design und die Darreichungsform beanlangt und die Verarbeitungsqualität, da haben sie wirklich zu ihren Wurzeln zurückgefunden. Und das ist auch mehr, würde ich sagen, ein Einrichtungs-Item oder ein Einrichtungspiece anstatt nur ein plumpes Technik-Gadget. Also da hat man sich wieder wirklich auf die Wurzeln besonnen und das könnte ein Produkt sein, was aus der Ursuppe von 12 Sous entstanden ist. Da hat man, denke ich, einen ganz großen Wurf erzielt oder einen ganz großen Wurf geworfen, wie man es ausdrücken mag. Und es ist letztendlich, wenn man es jetzt ganz plump ausdrücken mag, eine QI-Ladestation, aber in meinen Augen ist es ja sehr viel mehr, was ich ja eben gerade schon angeführt habe, ein Einrichtungs-Item, ein Signature-Piece im Haus, was sich in erster Linie an Leute oder an Leute orientiert oder in die Zielgruppe orientiert, die wirklich ein cleanes Designobjekt haben wollen, eventuell sogar im Eingangsbereich, im Hausflur, wo man vielleicht die klassische analoge Schlüsselschale hinstellt, wo man die Schlüssel drauflegt, wo man, was weiß ich, das Portemonnaie drauflegt. Und das ist so dieses Produkt von 12 Sous, was sich 12 Sous Valet schimpft oder nennt. Das ist so die Kombination aus dieser Geschichte, wo man analoge Dinge ablegen kann, aber wo man auch sein Smartphone ablegen kann und das natürlich gleichzeitig auch aufladen kann über QI 2. Das ist so der Ansatzpunkt, also eine Ablagefläche für Alltagsgegenstände, Portemonnaie, Schlüssel, was weiß ich, was man so in der Jacken-Hosentasche hat und logischerweise dann auch das iPhone oder das Gerät, was man über QI aufladen kann. Und das haben sie ja sehr schön umgesetzt in einem sehr, sehr schönen Design. Das gibt es in zwei Geschmacksrichtungen derzeit, einmal in einem Bronze-Taub-Farbton, wie man es auch nennen mag, und einmal im klassischen Schwarz. Die Oberfläche ist Nappa-Leder, was ich auch sehr erwähnenswert finde. Hier hat man kein Kunstleder oder diesen unsäglichen Ausdruck veganes Leder. Für mich ist es Kunstleder und ist Lederimitation, wenn hier von Kunstleder spricht. Und hier hat man sich besonnen und ist Gott sei Dank wieder vernünftig geworden und hat hier Nappa-Leder verwendet. Und das ist die Oberfläche mit bespannt und man hat einen Aluminiumrahmen. Der Rahmen ist austauschbar und der ist magnetisch gehalten. eine sehr, sehr hochwertige Verarbeitungsqualität. Das bedeutet, man kann hier so ein bisschen farblich variieren. Man kann diesen Aluminiumrahmen abnehmen und kann den austauschen. Und da gibt es dann verschiedene Farbtöne. Derzeit ist Black, also Schwarz, Taupe, Brown und Eru. Ja, die Farbe kann ich jetzt nicht aussprechen, keine Ahnung. Jedenfalls gibt es hier vier verschiedene Farbtöne. Und da kann man so ein bisschen variieren und kombinieren. Allerdings habe ich die Preise für diese Rahmen bisher noch nicht rausgefunden. Aber das kann man sicherlich nochmal nachreichen. Und diese Ladeschale hat jetzt nicht nur die Möglichkeit, über QI zu laden, sondern auf der Unterseite hat man erstmal den Eingang für das USB-Netzteil oder das USB-Kabel. Das Netzteil ist übrigens im Lieferumfang enthalten. Wir haben ein 36 Watt Netzteil. Und hier sieht man auch mal wieder, wie durchdacht das Ganze ist, weil das Netzteil und das Kabel ist in der gleichen Farbe wie dementsprechend die Ladestation. Das ist relativ selten. Also viele Hersteller machen es natürlich so, dass man das Kabel im gleichen Design hat und in der gleichen Farbe hat. Aber dass man das Netzteil auch noch in der gleichen Farbe designt oder das Netzteil im gleichen Farbton hat, das ist sehr, sehr selten. Also das ist eines der ersten Ladestationen seit langer Zeit oder eines der ersten Gadgets, wo ich das seit langer Zeit sehe, dass man wirklich da den gleichen Farbton hat. Es ist natürlich einfach, wenn man nur eine schwarze Ladestation hat, dass man das auch in schwarz macht, aber gerade bei diesem Taupe-Farbton ist es ja schon speziell, weil das ist ein Farbton, der von den Standardfarben abweicht. Schwarze und weiße Netzteile gibt es wie Sand am Meer, aber hier hat man wirklich sich den gleichen Farbton genommen, wie dementsprechend auch die Ladeschale gestaltet ist. Also es ist wirklich von vorne bis hinten durchdacht, was die Designgeschichte beanlangt. Nochmal zurückzukommen zu den USB-Anschlüssen. Es gibt nämlich auch noch einen zweiten USB-Anschluss, wo man ein USB-Kabel anschließen kann und wo man dann noch Geräte anschließen kann, die man über USB aufladen möchte. Also wir haben hier zwei Lademöglichkeiten, einmal kabelgebunden und einmal über QI2. Und das Tolle daran ist, dass man hat ein perfektes Kabelmanagement. Dieses Kabel kann man wunderbar auf den Seiten rausführen. Dafür gibt es vordefinierte Kabelhalterungen unter dem Gerät, wo man auf den jeweiligen Seiten das Kabel elegant rausführen kann, was ja auch notwendig ist. Es muss ja eine Kabelrausführung geben, damit die Ladestation nicht auf dem herausgeführten Kabel steht. Also das muss man ja schon ein bisschen durchdenken. Das haben sie auch getan. Ja, das sind so die Grundfunktionen und ich betone nochmal, das Hauptaugenmerk liegt hier auf das Design und auf die Verarbeitungsqualität und auf die Materialwahl. Also es ist jetzt nicht nur so eine plumpe Ladematte, sondern es ist wie gesagt schon so ein Designobjekt. Das muss man ja in Betracht ziehen, wenn man sich dieses Produkt anschaut. Das überzeugt nicht in erster Linie durch ein reichhaltiges Feature-Set, sondern durch die Darreichungsform und die Verarbeitungsqualität. Allerdings gibt es eine Funktion, die ich mir doch von einigen Marktbegleitern wünschen würde, nämlich die Goodnight Glow Funktion. Das bedeutet gerade, wenn man das Produkt am Nachtschränkchen positioniert, das ist jetzt nicht nur eine reine Schlüsselschale oder was auch immer, sondern man kann es ja durchaus auch am Nachtschränkchen positionieren. Und bei vielen Marktbegleitern ist es halt so, man hat da eine relativ präsente LED. Und das kann natürlich nerven, wenn man ein abgedunkeltes Schlafzimmer hat und so eine kleine blaue LED leuchtet da raus aus dem Gerät, kann das schon ein wahnsinnig störender Effekt sein. Und hier hat man eine Goodnight Glow Funktion eingebaut. Das bedeutet, eine sanfte pulsierende Ladeanzeige bestätigt, dass man den Ladevorgang begonnen hat, aber sie schaltet sich nach 8 Sekunden auch komplett aus. Das heißt, man bekommt diese Quittungs-LED sozusagen. Hier alles klar. Du lädst das Gerät auf, funktioniert oder der Ladevorgang wurde erfolgreich initiiert. Ganz toll. Aber nach 8 Sekunden geht die LED aus. Und das ist durchdacht, weil ich muss ja quasi nur sehen, dass der Ladevorgang funktioniert und dann kann die LED auch ausgehen und das funktioniert hier hervorragend. Ja, das ist so ein Detailfeature, was mir sehr, sehr gut gefällt. Ja. Im Großen und Ganzen ein extrem durchdachtes, schönes Produkt. Wie gesagt, es besticht nicht durch hervorragende technische Eigenschaften, sondern in erster Linie durch Verarbeitungsqualität und durch Design. Das ist das, was das Produkt nach meiner Meinung ausmacht. Ja, das dazu.
Okay, nee, sieht gut aus, ja.
Ja, wie gesagt, das ist natürlich eine Geschmacksfrage. Aber mein Geschmack hat es getroffen.
Hm.
Gut, dann sind wir doch durch mit der heutigen Sendung. Sehr schön. Jo, 12 Uhr, haben wir es doch geschafft. Gut, in diesem Sinne, wenn alles gut geht, Thomas, hören wir uns dann am nächsten Wochenende wieder.
Genau.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.